ARD. SWR Kultur. Forum.
Guten Tag. Dichter der Freiheit. Schiller im Nationalmuseum Marbach, so heißt die Sendung heute. Ich bin Alexander Wassner. Friedrich Schiller gilt immer noch mit Goethe zusammen als sowas wie ein deutscher Nationaldichter und gleichzeitig als Weltliterat. Er ist Ehrenbürger Frankreichs seit der Französischen Revolution und war einer der ersten ökonomisch erfolgreichen Schriftsteller. Wir fragen heute, wie viel Orientierung kann uns der Autor des Wilhelm Tell, des Wallenstein, der Räuber, der Maria Stuart geben? Ist er vielleicht der, auf den wir uns heute in unseren zerstrittenen Zeiten einigen können? Das hochehrwürdige Schiller-Nationalmuseum in Marbach eröffnet jetzt eine neue Ausstellung zu Ehren des berühmtesten aller Kinder der Stadt. Zwischen Manuskripten, Büchern, einer nicht verifizierten und einer verifizierten Schiller-Haarlocke und einigen Schreibgeräten, Handschriften und natürlich vielen Büchern spürt man, dass Schiller viel zu sagen hat zu dem, was unsere kulturellen Grabenkämpfe prägt. Darüber spreche ich mit Jan-Christoph Gockel, Theater- und Filmregisseur, der im Frühjahr noch in Frankfurt Goethes Faust inszeniert hat und jetzt den Wallenstein an den Münchner Kammerspielen. Professor Dr. Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach, zu dem das Schiller-Nationalmuseum gehört. Und Professor Dr. Rüdiger Safranski, Literaturwissenschaftler, Philosoph und Schriftsteller, dessen Schiller-Biografie 2004 ein Riesen-Bestseller war. Frau Richter, es ist keine riesige, pompöse Ausstellung und trotzdem reisen dafür der französische Botschafter François de Lattre, die baden-württembergische Kulturministerin Petra Olschowski und der Kulturbeauftragte der Bundesregierung Wolfram Weimer nach Marbach, um sie zu eröffnen. Können Sie mir sagen, womit Sie die alle angelockt haben?
Mit Schiller und nichts anderem als Schiller, denn Schiller ist ein Autor, der uns in der Tat heute irrsinnig viel zu sagen hat, der die ganze Ambivalenz unserer Gegenwart schon damals auf den Punkt brachte, so als sei er ein Zeitgenosse. Und das zeigen wir in der Ausstellung, und zwar nicht nur im Blick auf Schiller, sondern auch zugleich auf diejenigen, die ihn begleiteten, die ihm das Schreiben ermöglichten oder ihn dazu provozierten.
Es ist eine Dauerausstellung. Nach 15 Jahren eine neue Dauerausstellung. Haben Sie bei der Vorbereitung zu dieser Ausstellung noch etwas lernen können?
Wir lernen immer etwas Neues, wenn wir Schiller lesen. Und das weiß jeder, der das mal getan hat. Wenn man diese Texte genau anschaut, dann entfaltet sich immer eine neue Bedeutungsebene. Bei mir zuletzt im Blick auf Maria Stuart, die mir gar nicht so sehr als die eigentliche Heldin des Dramas erscheint, sondern vielmehr scheint es mir Elisabeth zu sein, die all die Schwierigkeiten auf den Tisch legt, die eine Herrscherin so haben kann. Was tue ich, wenn ich eigentlich frei sein will, Mitgefühl äußern will, aber jetzt doch regieren muss? Das ist eine große Herausforderung. Und solche Dinge, die lernt man immer wieder neu beim Lesen. Natürlich entdecken wir auch bestimmte Archivalien neu, die bei uns oder andernorts liegen.
Herr Safranski, man lockt mit Schiller, das geht bis heute. Stimmt das?
Also es ist jedenfalls schön, wenn man es hört, ja. Und dass die französische Politik sogar nach Marbach reist, das finde ich ja ganz toll. Vor allem auf dem Hintergrund der Tatsache, der Schiller war ja Ehrenbürger der französischen Revolution, der französischen Republik geworden. Und dann hatten sie ihm das Dokument geschickt. Und dann aber so ein bisschen, hatten sie doch keine Ahnung, haben sie Schiller geschrieben, Giller, ja.
Und Giller.
Giller, ja. Und dann blieb dieses Dokument, das blieb in Straßburg ein paar Jahre liegen. Das bekam er gar nicht. Und dann irgendwann mal bekam er das. Und da war er schon mit Goethe befreundet. Und dann war da 1798. Und da zu diesem Zeitpunkt waren alle die, die das Dokument unterschrieben haben von französischer Seite, die waren schon geköpft. Die waren schon in der Guillotine geendet. Und da sagte dann Goethe zu Schiller: Sie haben ein Dokument aus dem Hades bekommen.
Ja. Aus dem Totenreich.
Aus dem Totenreich bekommen, ja. Also das nur, dieser kleine Akzent zur Schiller-französischen Freundschaft.
Unterschrieben von Danton. Herr Gockel, haben Sie beim Wallenstein ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann man das leicht durchsetzen, einen siebenstündigen, so lange war der, Wallenstein zu inszenieren, weil man sagt, ich berufe mich hier auf Schiller?
Ich glaube, den Wallenstein in so einer Kurzfassung anzupacken, hat mich überhaupt nicht interessiert, weil dann fällt der interessanteste Teil meistens weg, nämlich Wallensteins Lager. Dieser erste Text der Trilogie, wo quasi das Kanonenfutter spricht über die dann später auftretenden Figuren. Und Schiller skizziert ja in dem Drama eigentlich eine Kriegsmaschinerie, die ihren Entschaffern eigentlich davonläuft. Und ja, das hat mich dieser Tage begeistert, kann man jetzt gar nicht sagen, weil das ist ja irgendwie auch ein bisschen unsere Realität. Und da steht ja der Satz drin in dem Stück, denn wenn die Kugel los ist auf dem Lauf, dann ist sie kein totes Werkzeug mehr, sondern sie lebt. Und diesen Satz, den haben wir uns ja über diese Arbeit geschrieben. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis dieser Tage, dass die Kriegsmaschinen uns davonlaufen. Der Wallenstein und der Schiller interessiert mich eigentlich als Praktiker, würde ich sagen, ausschließlich aus dem Gegenwartsbezug.
Also es war jetzt gar nicht so sehr die Autorität des Namens, die Sie zitieren mussten, sondern es war einfach tatsächlich die Aktualität des Stücks.
Na, im Gegenteil, also mit dem Namen, ich weiß gar nicht, ob man da so jetzt so hausieren gehen kann.
Ja?
Naja, ich finde den Dramen und vor allem ihre Rezeption haftet ja schon manchmal was wirklich Muffiges an. Also es gibt ja eine Reihe von wirklich entsetzlichen Wallenstein-Aufführungen und finde auch die anderen Dramen, dass die oft dieses Hohltönende, was der Schiller durchaus auch haben kann, wirklich sehr in den Vordergrund gerückt haben. Und jetzt gerade bei Wallenstein, man muss da an diese schreckliche Peter-Stein-Inszenierung leider erinnern, dass man sagt, dieser Vortragston älterer Herren, das hat mich überhaupt nicht interessiert, weil ich glaube, dass der Autor und dann, dass dieser Text voller literarischer Sprengsätze ist. Und ich werde mir die Ausstellung anschauen. Ich hoffe, dass sich da auch ein paar Sprengsätze drin finden.
Hatten Sie eine Schiller-Vergiftung in der Schule bekommen, Herr Gockel?
Nee, tatsächlich im Theater. Also wenn man das sieht und das ist dann so besetzt, wie das scheinbar da drin steht, dann entfaltet der Text sowas, sowas seltsam Hohles, Pathetisches. Ja. Und dabei ist der eigentlich sehr genau. Und die Zitate, die man dann so landläufig kennt, die so als Kalendersprüche ein bisschen überliefert sind, die haben ja da drumherum noch viel mehr Leben und Genauigkeit, Aggressivität, Energie und vor allem Humor. Ich fand im Wallenstein, ich fand vieles wirklich, wirklich sehr lustig. In der Dramatik der Umstände, in denen die Figuren da sind, habe ich da einen großen Humor entdeckt. Und ich glaube, das fehlte mir bei vielen Schiller-Aufführungen, die ich gesehen habe, bevor ich selber zum Theaterpraktiker wurde.
Aus der Ausstellung herausgefragt, würde mich irrsinnig interessieren, wie Sie den schönen Satz aus dem Wallenstein inszenieren. Es ist der Geist, der sich den Körper baut, den Wallenstein sagt. Und da kippt aus meiner Sicht die Interpretation des Stücks immer, weil die Idealisten und die Klassiker sozusagen meinen, das ist jetzt die große Aussage, so geht's. Und eigentlich ist für Schiller, den Mediziner, damit Wallenstein schon halb tot.
Ja, tatsächlich würde ich sagen, zentraler Satz in unserer Arbeit, denn Wallenstein wird bei uns von Samuel Koch gespielt und Samuel ist ja gelähmt vom Hals ab.
Querschnitt gelähmt.
Genau, wir haben uns lange zusammen auf diese Arbeit vorbereitet und uns gefragt, wie geht ein Strippenzieher, der mitunter Strippen gar nicht mehr selber ziehen kann. Und das ist eine Stelle im Stück, da tritt Samuel selber in einer Kriegsmaschine eingespannt auf, hängt an Fäden wie eine Marionette und er steuert sich durch sein Personal selber und dann sagt er diesen Satz und ich glaube, der betrifft dann sowohl seine eigene Biografie, also die des Schauspielers und soll uns, glaube ich, einen tiefen Einblick in diese Figur geben, die selber gar nicht mehr steuern kann, vieles nicht mehr steuern kann, aber noch denkt, sie steuert und deshalb sind wir sehr viel um diesen Satz gekreist.
Also ich fand sehr gut hier jetzt, dass Sie, Frau Richter, erinnert haben an den Satz, es ist der Geist, der sich den Körper baut. Und da möchte ich nochmal einen Bogen schlagen zu dem, was Herr Gockel sagte mit dem Wallensteins Lager. Also erstmal muss ich mal vorweg sagen, ich finde es ja wirklich großartig, dass in Zeiten, wo immer nur gekürzte Fassungen erscheinen von irgendetwas, weil man dem Publikum nicht mehr zutraut, dass Sie die Kühnheit haben, den Wallenstein auf 7 Stunden zu bringen. Zweitens, dann jetzt, ich finde auch, Wallensteins Lager ist ein absoluter genialer Einfall. Und zwar übrigens auch ganz modern und der löst auch das ein, was es hier heißt mit dem Es ist der Geist, der sich den Körper baut. Schiller sagte von Wallenstein selber, er sei nicht edel, aber kolossal. Und nun werden wir konfrontiert mit einem Drama, das anfängt und der Held, der Wallenstein, tritt noch gar nicht auf. Aber wir sehen im Lager, das ist wie im Hintergrund ist ein Magnet und das Lager sind die Eisenstäbchen, die sich alle nach diesem Magneten ausrichten.
Ja.
Das heißt, hier stimmt uns Schiller ein auf etwas, was jetzt erst richtig modern wird, nämlich charismatische Politiker, große Persönlichkeiten durch die Medien natürlich noch größer gemacht, die eine ganze Population, hier das ganze Lager, hinter sich bringen. Und jetzt sage ich, Wallenstein ist der Geist, der sich dieses Lager baut, der diese Menschen in eine Abhängigkeit, aber auch in eine Bezauberung bringt. Eigentlich hat das auch sowas von der modernen Popkultur. Da beginnt, ehe der Hauptakteur auftritt, gibt es eine ganze Reihe Vorgruppen. Sie sollen das Klima anheizen und dann irgendwann mal erscheint der Hauptheld. Und jetzt kommt das Zweite, was ich so genial an dem Stück finde. Jetzt, wenn dann Wallenstein auftritt, dann merkt man schon sehr früh, so hat das dann Schiller dann schon wirklich bearbeitet, merkt man, dass er schon abschüssig ist. Der ist auf der Bahn, da geht schon nach unten. Das heißt, das Lager sieht ihn noch im Höhepunkt, seine Anhängerschaft. Und er selber ist dabei abzustürzen. Und wir erleben jetzt in diesem Piccolomini und danach in Wallensteins Tod, erleben wir die allmähliche Demontage dieses Helden, diesen allmählichen Absturz bis hin zu dem Punkt, wo er umgebracht wird. Aber das entzieht sich seiner Wahrnehmung. Das entzieht sich seiner Wahrnehmung und daraus entsteht ein ungeheurer Kontrast. Das finde ich so toll an diesem Stück, das ist ein Stück über die Macht. Also, dass der Krieg was ist, das man ablehnen muss, ist sowieso klar. Da hat sich eigentlich Schiller gar nicht so lange dabei aufgehalten. Es gibt ja auch so gut wie keine Kriegsszenen. Nein,
aber es geht um die Macht. Wie funktioniert Macht?
Zugleich, und ich glaube, es geht, Entschuldigung, sagen Sie Frau Richter, bitte.
Zugleich hat Schiller mit diesem berühmten Satz ja aber auch angelegt, dass es so enden muss. Denn wer Schiller, den Mediziner, gelesen hat, weiß, dass er immer wieder das Zusammenspiel von Körper und Geist betont, ja, und dass der Geist alleine es nicht schaffen kann. Seine Dissertation handelte von nichts anderem, die er endlich nach dem dritten Anlauf dann ablegen konnte.
Das ist richtig, aber er findet das empörend, auch als Mediziner, dass man, er hat es damals auch mit der materialistischen Theorie zu tun, er hat es damals bereits mit einer Gehirnforschung zu tun, die Freiheit, die er doch erlebt, wegerklärt. Das heißt, er ist schon konfrontiert mit der unfreiwillig komischen Art, die Freiheit zu benutzen, um die Freiheit wegzuerklären. Und da will ich noch eine Sache sagen. Dieser wunderbare Satz, es ist der Geist, der sich den Körper baut, nur noch eine kleine Anmerkung. Als Schiller starb, als er tot war, da hatte der Herzog gesagt, also der Mann, der kam ein Stück nach dem anderen und er war nun so unglaublich krank, hieß es. Er war so sehr krank, das merkte man ja auch. Jetzt sollen die Ärzte mal ausschneiden und mal gucken, wie krank war er wirklich. So, und dann schneiden die Ärzte ihn auf und dann sagen sie, alles Matsch. Der Mann hätte schon vor 10 Jahren tot sein müssen. Ja? Der hätte vor 10 Jahren tot sein müssen. Und da meine ich, das ist ein wunderbares Beispiel, es ist eben doch auch irgendwie der Geist, der sich den Körper baut. Dieser Enthusiasmus bei Schiller hatte ihm noch ein paar Jahre zusätzlich geschenkt, die ihm eigentlich sein Körper nicht zugebilligt hätten.
So, also jetzt muss ich mal ganz kurz, ich bin ja völlig begeistert davon, mit welcher Geschwindigkeit wir jetzt irgendwie direkt mitten in den Schiller reingesprungen sind. Und jetzt sind wir aber schon beim Tod. Jetzt müssen wir ihn aber doch erstmal zum Leben erwecken. Ja. Herr Safranski, ich wollte Sie so gerne erstmal fragen. Ihr Buch heißt Schiller oder die Erfindung des deutschen Idealismus. Und das gehört ja schon genau in diesen Satz rein. Es ist der Geist, der den Körper baut. Ja. Aber die Frage ist ja zuerst mal, wie wurde er denn in der Karlsschule gebildet und so weiter, dass er so einen weiten Horizont haben konnte, dass er auf der anderen Seite halt so viel mit Militär, Arzt und so weiter. Vielleicht können Sie das mal kurz umreißen.
Naja, er hat sich viel, die Verhältnisse waren sehr eng. Die waren damals überall sehr eng, aber auf der Hohen Karlschule waren sie mit militärischem Drill und so weiter, waren sie nun besonders eng. Aber wie das heute ja auch ist, wenn eine bestimmte Begabung da ist und die Verhältnisse eng sind, dann fängt man ein Doppelleben an. Dann macht man doch, verfolgt man doch seine Sachen gewissermaßen in der Schlafstube, man hat da heimliche Lektüre und so weiter. Und der Schiller, der hat sehr früh eine Neigung zu den sogenannten verbotenen Büchern gehabt, ja, und hat da also auch studiert und so weiter. Der hat sich selber gegen seine Einengung Freiräume geschaffen. Und das ist jetzt für Schiller überhaupt ein wichtiger Punkt. Freiheit war für ihn etwas, was man sich schaffen muss, was man nicht geschenkt bekommt.
Er hat sich ja gegen den Herzog dann...
Ja, dann gegen den Herzog, ja. Und dann arbeitet er heimlich, ja, an seinem Räuberstück. Ja, und dann liest er das häppchenweise den einigen Mitstudenten vor, und das ist ein offenes Geheimnis, dass es dieses Stück gibt, das ja auch in Tyrannus, also auch einen rebellischen Zug hat, und dann bringt er es auf die Bühne, natürlich nicht in Stuttgart oder so, sondern dann in Mannheim, dann muss er auch wieder heimlich hinfahren zu seinem eigenen Stück und so weiter. Ich kürze das ab, er wird dann auch wegen des Stückes und wegen seiner Unbotmäßigkeit muss er vor seinem Herzog, vor seinem Landesvater auch fliehen. Also er ist auf der Flucht. Er muss sich aber nun wirklich seinen Freiraum erkämpfen. Er muss ihn sich übrigens auch erkämpfen, weil sein Vater ist ein loyaler Beamter beim Herzog. Ja? Der Vater ist eine bewundernswerte Figur. Er hält einerseits zu seinem Sohn, aber er kann es ja auch mit seinem Dienstvorgesetzten nicht verscherzen. Also er muss da so rumlavieren. Also er muss sich auch aus der Familie lösen, um frei zu werden.
Moment, jetzt muss ich aber protestieren, und zwar in zweierlei Hinsicht. Das scheint mir eine zu idealistische Lesart von Schiller. Man hat ja immer gerne gesagt, es ist auch nicht falsch, nicht? Die Karlsschule war wirklich Drill und schwierig und die armen Eleven und so weiter. Aber diese Eleven hatten hervorragende Lehrer, und zwar wirklich die Speerspitze der damaligen Wissenschaft. Da war Jakob Friedrich Abel und Autenried, der Arzt von Hölderlin. Die hatten nun wirklich gelesen, was die Philosophie und Medizin
vollkommen
der Zeit
richtig, ja,
überhaupt bereithielt. Und Schiller hätte sich nie zu dem entwickeln können, nie seine Dissertation über den Zusammenhang von Geist und Körper schreiben können, ohne die. Das ist der eine Protest. Der andere Protest, wenn wir sagen, das ist einer, der musste sich wirklich erst zur Freiheit hervorkämpfen und dann kämpft er gegen die Tyrannen und so weiter. Das war so eindeutig nicht. Das berühmte Motto in Tyrannus, was der zweiten Druckauflage der Räuber beigegeben ist, das hat Schiller überhaupt nicht gefallen. Er hat dagegen protestiert. Aber der Verleger wollte dieses Motto, um den Text zu vereindeutigen. Und das Vereindeutigen war nun wieder gar nicht Schillers Sache.
Aber ich habe jetzt so aus der Ausstellung gerade so zwei Sachen mitgenommen. Das eine ist, man sieht da eine schwer enthusiastische Lesung Schillers vor Freunden aus den Räubern. Und ich dachte so, okay, natürlich kann er mit seinem Charisma, mit seiner Begeisterungsfähigkeit auch ein Gegengewicht schaffen zu der Enge seiner Zeit.
Ja, dieses Bild, wo Schiller im Bobserwald steht und deklamiert, ist natürlich ein späteres Bild, auch schon ein idealisierendes Bild. Ah. Der Schiller, der die Räuber schreibt und dann publiziert sieht, sagt über die zweite Auflage, das ist eine heillose Edition, die wird durch ein elendes Kupfer in Tyrannus verunstaltet. Es ist sehr viel ambivalenter. Die Geschichte ist immer wieder eine von dem Versuch, sich dem Herzog anzunähern. Der dient sich dem auch quasi an und versucht dann doch nochmal das Schreibverbot, mit dem er belegt wurde, zu revidieren. Und das zeigen wir in der Ausstellung, dass es so leicht nicht war mit dem Freiheitskämpfer Schiller, sondern dass es ein durchaus auch strategischer, junger, kluger Kopf war, der natürlich auch nicht ganz am Rand stehen wollte.
Aber in der Rheinischen Thalia steht, habe ich aus der Ausstellung gestern mir direkt mitgeschrieben, weil ich so großartig fand, ich schreibe als Weltbürger, der keinem Fürsten dient.
Genau, das kommt danach, als er sieht, es wird nichts mehr mit dem Herzog. Er muss sich jetzt auf eigene Beine stellen. Er hat es nochmal versucht. Dann bekennt er sich dazu, Weltbürger zu sein, der eben keinem Fürsten dient. Also, wenige Jahre später, 1792, schreibt er seinem Freund Wilhelm von Wohlzogen, der im Dienst des Herzogs in Paris ist, und begleitet, wie dann die Erstaufführung der Räuber in Paris und so weiter auf die Bühnen kommt. Diesem Wohlzogen schreibt Schiller, Ja, ich habe damals einen Fehler gemacht. Ich habe mich mit dem Herzog überworfen. Tu das nicht, denn Wohlzogen will den Dienst quittieren. Und Schiller erinnert ihn daran, wie schlecht es ihm ging. Das ist keine Geschichte, die sich einfach nur als idealistische Geschichte eines Freiheitskämpfers Schillers erzählen kann und lässt, sondern es ist eine Geschichte, wo man tatsächlich sehen muss, dieser Schiller kommt aus armen Verhältnissen und er macht sich Gedanken, wie er mit der Obrigkeit, aber auch eigenständig seinen Weg finden kann. Und das ist schwierig und das gerade scheint mir heute so interessant, dass das einer ist, der eben nicht ganz einfach und klar seinen Weg geht, sondern der in Konflikten steckt, wie sicherlich viele es derzeit auch tun.
Also das und jetzt muss man bei den Räubern ja auch sagen, es ist ja auch ein Text darüber, wohin dieser Freiheitsdrang führt. Dieses unbedingte radikale Freiheitsstreben führt in die absolute Katastrophe.
Also, und, können Sie es kurz erläutern?
Die Räuberhauptmann werden und die ja, väterlichen Strukturen Ungerechtigkeit aufbrechen.
Franz und Karl.
Genau, das Durchsetzen des eigenen Freiheitswillen, was sozusagen die Freiheiten der anderen Figuren final absolut eliminiert, finde ich wirklich einen Wahnsinnstext für diese Zeit, würde ich mir wieder mehr auf der Bühne wünschen, weil da ist wieder dieses Spreng Kapselhafte drin, dass es sich eben auch nicht zuordnen lässt. Deshalb gefällt mir Ihre Beschreibung, Frau Richter, gefällt mir total gut, weil ich finde Schiller dann immer so einen absolut ambivalenten Autor. Mhm. Ich finde, man kann nicht genau sagen, wo sein Herz schlägt. Beim Wallenstein schlägt es in der Thekla oder im Max oder statt in dem Wallenstein. Ich finde, man kann es oft nicht sagen. Und das gefällt mir eigentlich daran, dass diese Zuordnenbarkeit auch in, ja, ich sag mal, bürgerliche Rezeptionskategorien, das ist der Dichter der Freiheit, dann irgendwie auch wieder wegfällt und sich auch selber die Luft sprengt. Das finde ich das Tolle an diesem Autor.
Also ich habe hier die komplizierte Frage stehen und provokante Frage stehen. War er Demokrat? War er rechts oder links?
Das kann man in der Gesäßgeografie der Paulskirche nicht so einfach abbilden. Wir befinden uns ja ein paar Jahre zuvor und die Frage war natürlich unglaublich kompliziert. Im Vergleich zu Goethe, der, wenn man so will, etwas konservativer und ganz klar gegen die Revolution war, da gab es viel zu verteidigen, kam ja auch aus wohlhabenderen Verhältnissen, war Schiller sicherlich der, sagen wir, liberalere Geist, derjenige, der eher auf der Seite der Freiheit stand, der durchaus Manifeste der Revolutionäre mit veröffentlicht hat, wenn er sie auch nicht selbst geschrieben hat. Aber zugleich war er keiner, der sich da hinter diese Sache vollkommen stellte, sondern er begab sich in gewisse Distanz und wandte sich dann auch seit der Hinrichtung Ludwig des 16. endgültig von den Revolutionären ab. Das war ihm eskaliert, das war ihm aus dem Ruder gelaufen.
Und ich finde, man muss nicht Dichter jetzt auch bitte noch politischen Lagern zuordnen. Mm. Das passiert ja schon die ganze Zeit mit allen möglichen Dingen. Und da möchte ich jetzt nochmal als Praktiker hier für streiten, dass man sagt, der Typ ist Künstler und als den sollte man ihn rezipieren. Und ich finde, darin liegt die Stärke, diese Sachen anzugucken, in der Weite, die sie produzieren und nicht in der Enge, dass wir ihn sagen, wir stellen ihn da und da und in diese Richtung.
Haben wir jetzt rausgehört, dass Sie demnächst die Räuber inszenieren?
Ich habe die Räuber schon mal inszeniert. Herr Safranski hat mir Ihre Biografie sehr geholfen. Ich glaube, es war trotzdem keine gute Aufführung. Ich war da, kurze Anekdote, ich war noch junger Regisseur und dann in Mainz habe ich das inszeniert und dann ist das ja so, er sagt, ach Jan, guck mal, das ist doch ein Stoff für dich, du bist jung, du hast so eine Energie, du hast 5 Brüder, ich komme aus einer Großfamilie, du kannst doch bestimmt damit was anfangen, mit Räuberbande und so. Und dann habe ich das ein bisschen so besetzt, wie es da drin steht. Und man kam nicht in die Wirkung dieser Energie. Und das habe ich beim Wallenstein jetzt anders gemacht. Da spielen ja größtenteils Frauen, diese Söldnertypen. Da kam man weiter. Da kommt man anders an diese Sätze, an diese Radikalität ran. Ja, ich glaube, der Schiller braucht wirklich ein zeitgenössisches Theater, um ihn in die Gegenwart zu bringen. Deshalb vielleicht mache ich die Räuber wirklich nochmal.
Ich wollte noch mal etwas zu der Frage mit der Demokratie sagen. Also in unserem heutigen Sinne war er nicht Demokrat. Er ist in anderen Umständen groß geworden. Aber was er war, ist, er hatte einen unbedingten Willen, aus sich selbst was zu machen. Auch gegen politische Mächte gegen gesellschaftlich Macht. Das meine ich. Das ist nicht, dass er so etwas war, wo wir heute sagen können, der hat schon unsere Flaggen gehisst. Nein, in einem hohen Sinne wollte er der Schöpfer seines Schicksals werden. Und deswegen ist er ist mit Freiheit verbunden, mit dem Motiv der Freiheit, aber auch mit dem Motiv der Macht. Macht, ja. Aber jetzt Macht, nicht einfach nur als politische Macht, sondern Macht über sich selbst auch. Macht über ein Publikum. Also ich fände es zum Beispiel, weil wir bei Wallenstein waren, ich fände es ganz großartig zu verfolgen, wie der Schiller an diesem Stück arbeitet. Und dann fallen einem zwei Dinge auf, oder drei. Es ist einerseits, inhaltlich geht es hier um die Macht. Es geht um Wallenstein und so weiter. Aber es geht dem Schiller auch darum, diesen Riesenstoff, das ist ja ein Riesenstoff, 30-jähriger Krieg und so, da konferiert er mit Goethe über diesen Ding. Wie schafft man das? Eine solche Materie, eine solche komplexe Ereignisketten, wie schafft man das, es auf die Bühne zu bringen? Wie bewältigt man das als Künstler? Das heißt, es geht um die Macht der Kunst, daraus etwas zu machen. Das war für ihn ein bisschen jede Faser etwas, was für ihn das ganz entscheidend war. Und dann kommt ein zweites dazu. Der Schiller wollte die Wirkung im Theater, das ist für Sie, Herr Gockel, ganz wichtig, sicher. Das war ein richtiger Theatermensch, der Schiller. Der verzauberte sich von der Aussicht, mit so einem Stück die Leute in Bann zu halten, als er die Räuber, übrigens, das stimmt, was hier gesagt wurde, er fand das Stück nachher ganz furchtbar, hat sich fast geschämt. Aber im ersten Moment fand er das ungeheuerlich, wie ein ganzes Publikum geradezu in Taumel versetzt, wie beim Popkonzert in Taumel versetzt worden ist. Macht über ein Publikum ist das.
Ist doch auch Macht durch ein Publikum, oder?
Naja, und das ist sehr schön gesagt. Und dann bekommt er auch etwas zurück und wird auch getragen vom Publikum. Und er weiß auch, er schreibt das in der Thalia, diese Begeisterung, die mir jetzt entgegenkommt, die trägt mich weiter zu neuen Zielen. Also er ist durchaus sich bewusst, dass er dem Publikum, auf das er wirklich zielt, auch dann etwas schuldet, wenn das Publikum durch seine Begeisterung ihn trägt. Ja, an diesem Punkt war er zum Beispiel ganz anders als Goethe. Der hat im Grunde seine Dichtung und auch seine Theaterstück sozusagen als Liebhaberei gepflegt. Ja, der Schiller war ein Profi.
Weil diese Autonomie des Künstlers, von der es dann immer heißt, so als könnte man auch ohne Publikum umgehen. Herr Gockel, haben Sie das gespürt jetzt bei der Wallenstein-Inszenierung, dass es auch wichtig ist, einfach das Publikum dann zu bekommen?
Ich finde, in den Texten gibt es da für mich große Unterschiede. Ich mag mehr dieses wilde, irrere, unabgemessene. Ich finde, in den späteren Texten, von denen würde ich mir jetzt eher fernhalten, wenn Schiller selber so ein guter Dramaturg später ist, so in Maria Stuart oder so, ist das so, das ist alles so schon so abgemessen. Das ist ein bisschen wie ein Drehbuch heute. Das finde ich als theatermachende Person, finde ich das uninteressanter. Ich finde jetzt gerade in den Räubern, dass das vielleicht von den Gewichtungen nicht stimmt, dass diese Emotionen, von denen Herr Safranski spricht, dass die überbordend sind, mitunter Fehl am Platz. Ich finde, das macht für mich Kunst aus. Und so verstehe ich auch Wallensteins Lager. Das ist ja völlig irre, dass es gibt diese Vorrede da zur Theaterwiedereröffnung, dann diesen berühmten Satz, Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst. Und dann kommt Wallensteins Lager. Damit wird das eröffnet. Da tritt der Wallenstein gar nicht auf. Das dauert ewig. Und dann kommt in Knittelversen gereimt ein extrem lustiger und total brutaler Text, der mit dem Satz anfängt, Vater, es wird nicht gut ablaufen, steht als Überschrift dann über dieser ganzen Sache. Und das gefällt mir an dem Schiller, diese Schnitte, die Risse, das Wilde und diese Energie, die sich auf einen überträgt. Das sind die Texte, die mich eigentlich mehr anspringen.
Letztlich muss man doch für Maria Stuart noch eine Lanze brechen. Es ist ein großartiges Stück, gerade über diese beiden Regentinnen, über diese gigantischen Frauenfiguren, die man sonst kaum auf die Bühne gebracht sieht im 18. Jahrhundert und danach. Und diese werden in all ihrer Ambivalenz gegeneinander gehalten. Und oft hat die Rezeption dann daraus doch allzu vereinfachend gesagt, naja, Maria Stuart, das ist die eigentliche und die Sympathieträgerin. Mir scheint das nicht so. Also vielleicht können Sie gerade jetzt in der Folge von Wallenstein der Räuber auch noch Maria Stuart noch mal neu auf die Bühne bringen.
Also es hat tatsächlich ein
Theater mich wird aus dieser gefragt, Sendung als das, der
noch ob mal. Ich das machen möchte. Ja, es ist so, es ist ich spreche tatsächlich ein bisschen mehr über die Form, über die Textform und finde dann, dass er da in den Versmaßen bei Wallenstein die auch aneinander schneidet und tatsächlich das begeistert mich jetzt eigentlich so sag mal persönlich beim Arbeiten mehr.
Aber was haben denn die Schauspieler gesagt, als sie auf einmal damit konfrontiert waren jetzt im Wallenstein, das sind ja doch oft recht komplexe Sätze, davon 7 Stunden lang auswendig zu lernen.
Also darum ging es gar nicht, das können die Leute, das ist deren Beruf.
Klar.
Es ging eigentlich mehr drum, was reden wir da eigentlich? Und wollen wir diese Figuren, wie geben wir diesen Figuren einen Körper? Weil das ist, der Illo ist ja nicht irgendwie der lustige Trinker, das ist ja ein psychopathischer Alkoholiker, der dem Wallenstein, das ist ja so ein bisschen wie der erste Offizier, wenn man das mal so sagen kann, da den Laden mit höchster Gewalt zusammenhält. Und für uns stand ja so ein bisschen Pate, genau, das spielt Katharina Bach, für uns stand ja ein bisschen Pate, die Wagner-Legion von Herrn Prigozhin. Tatsächlich kam ich drauf, Wallenstein zu inszenieren, als der Flieger von Prigozhin abstürzte und dachte, der Wallenstein, das ist ja ein Söldnerfürst. Mhm. Das ist ja ein Mensch, der verdient mit dem Krieg, verdient der Geld. Und das ist ja nicht irgendein Feldherr, sondern ich fand diese Kriegsmaschinerie und Krieg und Geld verdienen eigentlich so schlagend. Und ich glaube, durch diese Figuren aus der Realität, also für den Illo hat dieser Utkin-Pate gestanden, das war ja auch so ein bisschen da in der Wagner-Legion, der Feldkommandeur, da kam man schon verdammt nah an unsere Realität. Und das dann mit diesen Schillersätzen kombiniert, haben wir eher manchmal mal geschluckt und gesagt, so, hier treten Täter auf. Und das war uns wichtig als Kommentar zu dieser Gegenwart und aber, glaube ich, eine große Forderung an das Ensemble, sich ja in diese Figuren reinzubegeben.
Ich habe jetzt so eine Frage, weil das alles sehr aktuell klingt. Ich habe Schiller immer als Klassiker vorgestellt bekommen. Was ist denn ein Klassiker in diesem Augenblick noch, wenn er eigentlich so super aktuell immer wirkt. Ist das genau
Klassiker
das?
Klassiker ist das Todesurteil. Klassiker ist wirklich das Podest, auf dem man diese Figuren nicht stellen sollte, weil ich finde, man enthebt sie der Augenhöhe und ich finde, das wird nur interessant, wenn das im Hier und Jetzt auch was bedeuten kann. Und das sage ich jetzt wirklich als Praktiker, diese falsche Erhöhung führt eben zu diesen Peter-Stein-Aufführungen, wo man denkt, das ist doch ein Wahnsinn, das wie ein Freilichttheater nachzuspielen, weil man denkt, man wird damit dem Autor gerecht. Das ist doch Quatsch. Man wird dem Autor gerecht, indem man ihn mit seinen Aussagen und seinen Texten ernst nimmt und nicht, indem man ihn nachbetet, als wäre es die Bibel.
Ich also finde das Etikett Klassiker dankenswert und ich glaube, dass man damit genau das eigentlich leisten könnte, wenn man es umdreht, was Sie gerade gesagt haben, dass das Texte sind und Autoren sind, die solche Dinge vorgelegt haben, solche Texte, an denen man sich immer wieder reiben kann. Ich bin überhaupt nicht gegen Kanon und dergleichen, sondern das sind doch, wenn es gut gelaufen ist, dann tatsächlich die Dinge, mit denen man lange und immer wieder leben kann und die man immer wieder neu lesen kann. Und so ging es mir tatsächlich auch, als der Ukraine-Krieg beging mit dem Wallenstein. Und ich habe mich gefragt, wer sind diese Pappenheimer? Ich finde ihre Aneignung absolut richtig und zeitgemäß und Schiller sehr entsprechend. Und so ist er übrigens oft auch gelesen worden, zum Beispiel von keinem Geringeren als Rainer Maria Rilke, der als junger Mann in der Militärakademie, damals natürlich im Habsburgerreich, in der K&K-Dynastie, der dort genau das getan hat, Schiller gelesen und ein Stück geschrieben, das zu dem Text des Ersten Weltkriegs wurde, Die Weise von Liebe und Tod des Kornetts Christoph Rilke. Auf dem Dreißigjährigen Krieg beruhend, auf den Darstellungen Schillers, wird genau das gezeigt, die Leute, wie sie im Lager sitzen, am Beispiel des Kornett.
Also zum Stichwort Klassizität und Aktualität. Da möchte ich noch sagen, also ich finde es am fruchtbarsten, wenn die Spannung da ist. Wenn ein Stück nur aktualisiert wird, sodass es so klingt, als würde es wirklich aus unseren Tagen kommen, dann kann das ja was ganz Gutes sein. Aber es verliert etwas, es verliert eine Spannung. Und die Spannung besteht genau darin, dass etwas, was ziemlich alt ist und eben auch schon klassisch, bei dem merkt man, hoppla, Tuarez agitur, da wird noch unsere Geschichte erzählt. Aber in Knittelfersen, darauf kommt es dann an. Das heißt, in der ganzen damaligen pathetischen Ausrüstung wird auf einmal etwas, gibt es einen Glutkern des Aktuellen inmitten dieser klassischen in diesem klassischen Format. Also bitteschön, nicht die Klassik leugnen, das ist was Großartiges, dass wir eine Klassik haben, aber in der Klassik das Aktuelle entdecken und dadurch diesen Spannungszustand herstellen.
Wir hatten ja eine Klassik, die einfach auch entstanden ist vor der Französischen Revolution, vor dem Hintergrund der Französischen Revolution. Das heißt, es ging eigentlich darum, sozusagen durch die Kunst ein Gegengewicht zu schaffen zu den Wirren der Zeit.
Ja, und vor allem daran zu erinnern, Der Schiller hat sich ja wirklich überlegt, auch bei Wallenstein, mache ich das mit gebundenen Sprache, mit der gebundenen, mache ich das mit Versen? Und er hat sich ganz bewusst dafür entschieden, um den naturalistischen Verdacht auszuräumen, als würde man 1:1 die Wirklichkeit darstellen. Die Wirklichkeit, wir fordern von der Kunst nicht eine 1:1 Darstellung der Wirklichkeit, sondern eine durch Kunst geformte und auch in einer anderen Dimension versetzt. Aber man muss erkennen, was da in eine andere Dimension gesetzt wird. Und dieses, also die, darüber haben sich, das war ein richtiges Programm zu sagen, es soll da nicht so geredet werden wie überall, sondern es soll geredet werden wie auf einer erhabenen Bühne. Aber was da geschieht, ist nun alles andere als erhaben. Das ist die Pointe.
Das, ich glaube auch, und das bringt einen beim Arbeiten tatsächlich auch die Körper in Zustände, wenn man diese Texte spricht und sich diesen Versen stellt und dass die Worte die Waffen sind. Ich glaube, das ist ja der Witz an dem Wallenstein-Stück, dass man sagt, da gibt es gar keine Kriegsszenen drin, aber das steckt in den Worten und das meinte ich eben mit, das hat auf das Ensemble massivst gewirkt. In der inhaltlichen Auseinandersetzung, die einem dieser Text dann tatsächlich aufzwingt oder mit in einen hineinbringt und sich dann mit den Menschen anfängt zu verbinden. Denn es ist ja beim Schauspiel eben unabdingbar, das zu tun. Und mein Kommentar auf sozusagen das Wort Klassik spielt jetzt auch ein bisschen sehr auf Theaterrezeption an. Denn da gibt's, Sie haben das am Anfang gesagt, es gibt so eine Häppchenkultur und irgendwie sozusagen den Wunsch vielleicht auch diesen Klassikbegriff irgendwie ästhetisch zu verstehen. Und dagegen wehre ich mich einfach so.
Aber der Klassikbegriff changiert natürlich ganz enorm. Und es gibt einmal die Literaturpolitik der Weimaraner. Das ist vielleicht noch mit das Interessanteste, was man damit verbinden kann. Wie Goethe, Schiller über die Horen und die Xenien wirklich versucht haben, die Literatur der Zeit zu dominieren gegen die Romantiker, die sie als verblasen und allzu naiv wahrgenommen haben, obwohl sie selbst durchaus romantische Züge aufwiesen in ihren Schriften und in ihrem Denken. Und indem sie versuchten, das, was Winckelmann so schrieb über die Antike, das harmonische, das hellenische Ideal, das festzuschreiben für die Gegenwart, das war übrigens manchem scheinbar klassischen Zeitgenossen, nämlich Christoph Martin Wieland, viel zu viel. Wieso immer hohe Bühnensprache? Interessiert doch keinen Menschen, dachte sich Wieland und wollte nicht dazugehören.
In der Ausstellung gibt es ja auch das Zitat von Friedrich Schiller, der dann sagt, 2 Jahre lang möchte er jetzt keine modernen Autoren mehr lesen, er möchte nur noch die Antike lesen. Und gleichzeitig immer wieder ist er ja der, also heute würde man das als Memes bezeichnen, der wahnsinnig prägnante Zitate gebracht hat.
Also er hat gegen Ende seines Lebens, wurde er ja immer verrückter, der Schiller. Da wollte er doch ein Stück machen über die Pariser Unterwelt. Ja, also man muss sich mal vorstellen, wenn der Mann noch 2-3 Jahre gelebt hätte, dann hätten wir in Knüttelfersen ein Stück möglicherweise, das wäre genau was für Sie, Herr Gockel, über die Pariser Unterwelt, über die Verschwörungen, die es da gibt und so weiter. Er wollte ein Stück Demetrius, er wollte ein Stück über diesen unendlichen Raum Russland und eine Verschwörung, der falsche Zar und so weiter. Also gegen Ende seines Lebens war er überwältigt von von dem Geheimnisvollen der Wirklichkeit selbst und immer sein Ehrgeiz, diesen unendlichen Reichtum des Lebens in eine Form zu bringen. Und das war mit eines seiner größten Genüsse. Der Wille zur Kunstmacht ist das.
Zugleich knüpft er damit ja wieder an seine frühen Ansätze. Also der Geisterseher als Versuch der Aufnahme der Kriminalgeschichte regelrecht. Oft ist der Text zu Unrecht als schlecht abgestraft worden, aber es ist ein irrsinnig spannender Text über eine sehr merkwürdige, geheimnisvolle Figur, die all das leistet, was dann vielleicht später in den Pariser Katakomben hätte stattfinden sollen.
Ja. Wenn ich mir ein Stück von Schiller hätte wünschen können, also wenn wir ihn jetzt treffen könnten, hätte ich ihn jetzt nochmal gefragt, ob er nicht über den Westfälischen Frieden schreiben kann, sozusagen nicht als Prolog zu Wallenstein, sondern als Epilog. Weil diese Geschichte von Wallenstein findet ja mitten in diesen, ja, in diesen Riesenkriegswirren statt. Dann ist Wallenstein tot, dann geht dieser Krieg nochmal so lange weiter, fast 15 Jahre. Und Schiller wusste ja aber, dass es endet. Das hat uns bei der Arbeit sehr berührt, dass Kriege Enden haben, mittlerweile schwer vorstellbar. Und eigentlich hätte ich jetzt gern mit ihm dann mal drüber gesprochen, ob man nicht in Knittelfersen diesen Versuch beschreiben könnte, dass die da in Münster und Osnabrück zusammensitzen und versuchen.
Ja. Können wir uns jetzt darauf einigen, dass Schiller bis heute eine große Orientierung geben kann?
Eine große Desorientierung kann er einem manchmal auch geben. Das,
ist das gut oder ist das schlecht?
Das ist doch herrlich, das ist doch wunderbar, zu sagen, was Sie jetzt nochmal aufgezählt haben an Texten, an Irrsinn, an Fantasie. Deshalb, ich bin immer für die Desorientierung.
Ich glaube, die Aufgabe von Autoren ist auch nicht die Orientierung. Die Aufgabe dieser Menschen ist genau hinzuschauen und das Ganze, was sie sehen, sprachlich in einer Weise aufs Papier zu bringen, die uns wirklich anrührt oder beschäftigt oder provoziert und was auch immer. Also im Sinne von Herrn Gockel die Desorientierung bei vielleicht manchen Splittern, die man bei Schiller durchaus findet, die dann eben unter das Etikett idealistisch passen. Sowas wie, ja schon ein Liebäugeln mit der Freiheit, ja schon Gleichheit, Gerechtigkeit, Weltbürgertum, nicht oder an die Freude und alle haben sich an den Händen und feiern sich gemeinsam und so weiter. Das sind ja schon Ideen, die er immer wieder auch versucht zu variieren, insofern ein wenig ein Blick in eine Richtung, aber keine Orientierung. Ja.
Orientierung wollte ich sagen, geben Straßenschilder. Kunst gibt Leben, wenn sie was taugt. Das ist es. Und, Kunst heißt immer, hoppla, wir sind noch am Leben.
Was sollte ein Politiker lesen von Schiller?
Die sollen ins Theater kommen. Die sollen sich das Leben angucken und sich nicht ausdenken, wie solche Texte in historischen Kostümen danach wirken können. Die sollen sich das im Leben anschauen.
Der Bundestag hat vielleicht in was den mit Wallenstein. Ihnen zu tun.
Ja, bitte.
Der ganze Bundestag in den Wallenstein, das ist meine Forderung. Ja. Und was ein Künstler, der mehr Einfluss haben will auf die Zeitläufte? Welche Schrift sollte, kann ein Künstler...
Über die ästhetische Erziehung des Menschen.
Briefe?
Ja, die Briefe und vor allem den letzten. Da ist Schiller mit sich so uneins, dass er nicht weiß, ob das eigentlich in der Fußnote stehen soll oder im Haupttext. Das ist auch wieder so ein Schiller, der immer wieder an seinen Texten auch herumarbeitet. Nämlich die Frage, gibt es den ästhetischen Staat wirklich? Den Staat, in dem wir alle gleich, gerecht und so weiter sind? Und dann sagt er in der Fußnote zunächst, naja, vielleicht in jeder feingestimmten Seele. Und dann irgendwann traut er sich und schiebt es in den Haupttext.
Ja, ja, vollkommen richtig. Und natürlich auch unglaublich aufregend, diese Frage sich vorzulegen, sind wir denn überhaupt freiheitsfähig? Ja? Also dies ist ja die Ausgangsfrage und dass man da die Kunst als ein Trainingsgelände, um so ein bisschen mehr Freiheitsgespür in sich selber zu entwickeln, also das ist eigentlich immer noch ziemlich provokativ. Aber ansonsten würde ich im Übrigen, das muss ich unbedingt loswerden, für denjenigen, der das Vergnügen an Prosa hat, dann würde ich sagen, lies den Abfall der Niederlande, das große historische Werk von Schiller. Das ist für mich das größte Prosa-Ereignis der letzten Jahrhunderte, ja. Das ist
also ich gehe mit einem Haufen Inszenierungsaufträge hier aus dieser Sendung raus.
Ja. Der Abfall der Niederlande an den Münchner Kammerspielen in einer 30-stündigen
Inszenierung. Rezitieren, Herr Gockel, dann einfach rezitieren.
Wir arbeiten wunderbar. Gerne mit und helfen noch aus dem Archiv.
Also ganz herzlichen Dank. Dichter der Freiheit, Schiller im Nationalmuseum Marbach, so hieß die Sendung heute. Und ich sprach mit Jan-Christoph Gockel, Theater- und Filmregisseur an den Münchner Kammerspielen, Professor Dr. Sandra Richter, Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach und Professor Dr. Rüdiger Safranski, Literaturwissenschaftler, Philosoph und Schriftsteller. Herzlichen Dank.